Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt, der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts.
Liebe Leute da draußen, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen in der 120. Podcast-Episode des Aus dem FF Podcast. Es ist crazy. Also wenn man sich das mal überlegt, und ich habe mir gerade selber mal kurz die Mühe gemacht, zu schauen, wann wir denn die allererste Aus dem FF Podcast-Episode aufgenommen haben. Damals Jan und ich gemeinsam. Das war am 6.01.2022. Das bedeutet, schon über 3 Jahre gibt es diesen Podcast. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir die 120. Folge aufnehmen, dann bedeutet es auf die 3 Jahre heruntergebrochen, wir haben jährlich im Schnitt 40 Folgen herausgebracht. Das bedeutet im Schnitt fast eine Folge pro Woche. Ist es nicht crazy? Und jetzt bin ich natürlich alleine hier, mehr oder weniger, in diesem Podcast-Game. Jan ist leider nicht mehr dabei. Und auch die beiden Mädels, Simone und Nathalie, waren unterdessen ja schon mal Teil des Aus dem FF Podcast-Teams. Aber roundabout, wie gesagt, 120 Folgen des Aus dem FF Podcasts. Bester Content zum Thema Fitness, Ernährung und alles, was damit zusammenhängt. Also wenn du Hörerin der ersten Stunde bist, dann vielen lieben Dank dafür, dass du seit 120 Folgen jetzt schon mit dabei bist. Du kannst dir zweimal, dreimal, viermal heftigst auf die linke und rechte Schulter klopfen oder ja, lass dir von mir virtuell auf die Schulter klopfen, das ist mega cool. Vielen lieben Dank für deinen Support und nochmals herzlich willkommen zu dieser Episode, in der es um ein Thema gehen soll, das ich schon angeteasert habe in der vergangenen Folge, wo es darum ging oder wo wir uns mit der Frage beschäftigt haben, wie man eigentlich einen Gesundheitstag in der Firma aufbauen und durchführen kann. Auch da super interessantes Feedback zu bekommen. Ich habe über Instagram mal eine Umfrage dazu gemacht und auch nachgefragt, wie viele unserer Follower eigentlich schon einen Gesundheitstag in ihrem Unternehmen haben. Und da sind 40% der knapp, ich glaube 50 Antworten waren es, 40% waren dabei, die gar keinen Gesundheitstag, also ein solches Gesundheitsangebot in ihrer Firma gar nicht haben. Und das finde ich schon relativ krass, wenn man überlegt, dass Gesundheit der Mitarbeiter eigentlich einer der größten Produktivitätstreiber ist, dann macht einen das schon nachdenklich, dass sich so viele Vorgesetzte der Wirkung solcher Tage gar nicht bewusst sind. Und da rede ich nicht von dem kurzfristigen Effekt, den so ein Gesundheitstag auf die Gesundheit der Arbeitnehmerinnen haben kann, sondern vielmehr über den langfristigen Effekt. Und das ist genau das, wo letztendlich der Mehrwert für das gesamte Unternehmen geschaffen wird. In diesem Impuls setzen und dann auch im Dranbleiben natürlich, wie überall im Leben. Der kurzfristige Impuls bringt dich nicht zum langfristigen Erfolg, sondern die langfristige Umsetzung bringt den langfristigen Erfolg. Und so ist es auch mit der Etablierung von Gesundheitstagen. Da muss man immer wieder dranbleiben. Steter Tropfen höhlt da den Stein. Immer wieder hinterher sein. Immer wieder die Frage stellen, was mache ich für die Gesundheit meiner Mitarbeitenden? Kümmern Sie sich auch selbst drum? Haben Sie alle Tools, die Sie brauchen und alle Handwerkszeuge, die Sie in Ihrem Werkzeugkasten brauchen, um sich selbst um ihre Gesundheit zu kümmern? Und darum geht es an solchen Gesundheitstagen. Von daher vielen Dank, wenn du bei dieser Umfrage mitgemacht haben solltest und mir auch nochmal selber einen Impuls gegeben haben solltest, dahingehend, dass wir auch in Zukunft noch mehr Firmen unterstützen sollten, dabei mehr für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu tun, zumindest mehr als irgendwo einen Obstkorb hinzustellen und zu glauben, das sei die Lösung aller gesundheitlichen Probleme in den Unternehmen. So, ich hatte dir gesagt, ich möchte mit dir noch über ein ganz wichtiges Thema sprechen, ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn in den Ernährungswissenschaften sprechen wir ganz, ganz viel darüber, was gegessen werden sollte, wann gegessen werden sollte. Jedoch die Frage, wie gegessen werden sollte, also das How, das wird sträflichst vernachlässigt. Und du ahnst es schon, ich will auf die Frage hinaus, wie aufmerksam und wie achtsam sind wir bei der Zufuhr unserer Nahrung? Wie ist das Setting, in dem wir essen und unsere Mahlzeiten zu uns nehmen? Und welchen gesundheitlichen Einfluss kann das Wie am Ende des Tages auch auf uns haben? Denn es ist nicht nur das Was, sondern auch das Wie, das letztendlich die gesundheitliche Wirkung von Essen ausmachen kann. Und darum soll sich's heute drehen. Die folgenden Minuten sind Inhalt meines Vortrages, den ich selber beim Gesundheitstag, von dem ich im letzten Podcast gesprochen habe, halten durfte, mit dem Titel Von Meal Prep bis Mindful Eating, clever Essen im Joballtag. Und wie gesagt, da ging es nicht nur um das Was, sondern vor allem auch um das Wie. Denn ich finde, man wird gerade im Joballtag dazu verleitet, dem Wie des Essens wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Das hat den Hintergrund, man ist immer in Gesellschaft, man ist natürlich oftmals sehr beschäftigt, das bringt einfach die Natur der Sache mit sich. Man ist in einem lauten Umfeld, gegebenenfalls bist du in einer Kantine oder man ist mit Kolleginnen und Kollegen beim Essen und dann tritt man schon mal in die Falle der Unachtsamkeit und hat schnell das Thema, dass man, nachdem man Mittag gegessen hat, sich eigentlich die Frage stellt, hey, was war das eigentlich und was habe ich da zu mir genommen? Und genau darauf wollen wir in den nächsten Minuten dann noch eingehen. Ich habe dir zwei Definitionen mitgebracht zum Einstieg, um mal die Frage zu beleuchten, hey, was ist achtsames Essen, also Mindful Eating eigentlich? Und da möchte ich ganz gerne einmal Celia Franzen zitieren. Sie ist Clinical Dietitian in der Lea Nutrition Faculty, also US-Amerikanerin und eine Forscherin im Bereich des achtsamen Essens. Und eine Definition, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist: Mindful Eating oder achtsames Essen ist eine nicht wertende Wahrnehmung der physischen und emotionalen Empfindungen im Zusammenhang mit dem Essen. Sehr wichtige Punkte, wie ich finde, in dieser Definition ist vor allem die Aussage, eine nicht wertende Wahrnehmung. Denn wir haben ja ganz, ganz häufig das Thema, und da sind vor allem die Mädels von betroffen, dass wir das Problem haben, uns für das, was wir essen, zu verurteilen. Also zum einen, also es gibt zwei Parameter, wo da oft kritisch sind. Zum einen ist es die Frage nach dem, wie viel, also welche Menge. da bewertet werden kann. Also, oh Gott, ich habe schon wieder zu viel gegessen. Ess ich mehr als die Tischnachbarin links neben mir? Ess ich mehr als die fit und gut aussehende Kollegin gegenüber? Und dann natürlich auch die Frage, was esse ich? Also, esse ich gerade einfach eine gute Portion und einen Teller Soul Food, der mir für den Kopf gut tut, aber der vielleicht aus rein gesundheitlicher Sicht nicht die allerbeste Entscheidung wäre. Also mein Soul Food und mein Guilty Pleasure ist zum Beispiel Butterbrot. Habe ich erst heute Morgen wieder gegessen. Das kommt nicht häufig vor, aber natürlich macht man sich dann, und da kann ich mich auch nicht von frei machen, die Gedanken, hey, du lebst ja eigentlich gesunde Ernährung vor, du weißt, Butter ist gesundheitlich gesehen jetzt nicht unbedingt die beste Lösung. Aber mittlerweile, und das hat ganz, ganz viel Arbeit, also ganz, ganz viel praktiziertes achtsames Essen gebraucht, sitze ich vor diesem Butterbrot und schaue es an und bin unfassbar dankbar dafür und genieße es in vollsten Zügen, ohne das Ganze zu werten. Also ohne zu sagen, hey, das ist jetzt aber nicht geil oder mich dafür zu verurteilen. Also sehr, sehr wichtiger Punkt. Eine nicht wertende Tätigkeit, also eine nicht wertende Wahrnehmung der physischen und emotionalen Empfindungen im Zusammenhang mit dem Essen. Also physische Empfindung, sowas wie Temperatur, wie Mundgefühl, also wie fühlt sich das Ganze denn an, wenn ich diesen Bissen in meinen Mund schiebe, was ertaste ich da mit meiner Zunge und meinen Zähnen und meinem gesamten Mundraum, ist das Ganze hart, ist es weich, ist es soft und dann natürlich auch den emotionalen Empfindungen, die ich dabei habe, also der Frage, hey, wie geht's mir denn in dem Moment, in dem ich dieses Essen kaue, was empfinde ich dabei? Geht da sofort eine Lampe in meinem Kopf an, also beispielsweise die Verbindung von Fett und Zucker, also Fett und Kohlenhydraten ist da ganz oft ein Riesentrigger für ein richtiges Glücksgefühl in dem Moment, in dem man sich's in den Mund schiebt. Also wenn du mir ein M&M gibst, also die Verbindung Schokolade und Erdnuss oder ja, sehr süße Schokolade und Erdnuss, da geht bei mir ein Feuerwerk im Kopf los. Da könnte ich definitiv instant das Lachen anfangen, weil das so geil ist. Und das wäre ein Beispiel für eine emotionale Wahrnehmung in diesem Moment. Und das Ganze, wie gesagt, in Zusammenhang mit dem Essen. Also Celia Frampson, ich sag's nochmal schnell, bringt die Definition hervor, eine Mindful Eating, achtsames Essen, ist eine nicht wertende Wahrnehmung der physischen und emotionalen Empfindungen im Zusammenhang mit dem Essen. Und dann kam ich noch mit einer zweiten Definition, das Ganze von Fung T.T. Long M.W. und Hung P. Choi L.W., also einem asiatischen Forschungskonglomerat, will ich jetzt mal sagen. Die haben in Zusammenarbeit wissenschaftliche Arbeiten an der Harvard University herausgebracht und auch zum Thema achtsames Essen sehr intensiv geforscht. Und sie haben die Definition erarbeitet, achtsames Essen bedeutet, mit all unseren physischen und emotionalen Sinnen die Nahrung, die wir auswählen, zu erleben und zu genießen. Ja, also auch wieder die Komponente, hey, es sind zwei Seiten der Medaille, also zum einen das Physische, was schmecke ich, wie schmecke ich das Ganze, wie nehme ich es wahr mit meinen Sinnen und im Übrigen, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, wir haben ganz, ganz viele Sinne, also vielleicht mehr, als dir jetzt in dieser Sekunde einfallen würden, die wir nutzen können, um Essen wahrzunehmen. Und dann auch die emotionale Komponente damit drin, also die Frage, was fühle ich emotional dabei, wenn ich Essen genieße? Ja, das lassen wir erstmal sacken. Merken uns, wir haben zwei Ebenen auf dem Bereich des achtsamen Essens, die physischen und die emotionalen Ebenen. Und die Frage, wie kommt das Ganze bei mir an und wie nehme ich das Ganze wahr? Und dann steht natürlich die Frage zunächst im Raum, hey, was sind eigentlich die Sinne, die aktiv sind oder die ich mit einbeziehen könnte, um mein Essen vollwertig und 360 Grad in der 360 Grad Perspektive wahrzunehmen? Und ich will es dir sagen, das Ganze geht los und dessen bist du dir vielleicht häufig nicht bewusst, aber du machst es tausendprozentig unterbewusst. Wir sehen unser Essen als allererstes. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich gebe mir zum Beispiel auch privat Mühe damit, dass mein Essen, so wie es auf meinem Teller oder in meiner Bowl landet, schön aussieht. Denn damit geht die Wahrnehmung unseres Essens los und ich kann dir sagen, damit geht auch die Verdauung unseres Essens los, denn jeder kennt dieses Sprichwort, mir läuft das Wasser im Munde zusammen und das ist ja ganz häufig so, wenn wir Essen sehen, also wenn wir es erblicken und dann Appetit bekommen und ich kann dir sagen, Werbung würde im Food-Bereich nie so gut funktionieren, wenn das Ganze nicht richtig, richtig lecker aussehen würde. Das beste Beispiel, das wir wahrscheinlich alle kennen, ist der Big Mac von McDonald's. Der sieht an unserem Bahnhof oder an der Bushaltestelle oder im Fernsehen so richtig nice aus, so richtig lecker. Gut, was du dann natürlich im Restaurant bekommst, steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Also das ist ja meist einfach nur traurig. Aber das Ganze geht damit los, dass du diesen Burger siehst und Appetit auf ihn bekommst und dass dir dann im Zweifel auch schon einfach das Wasser im Mund zusammenläuft und das ist die erste Reaktion des Körpers auf die Erwartung des Essens. Also vorwiegend, dass Speichelfluss angeregt wird und dass dir dann sprichwörtlich das Wasser im Munde zusammenläuft. Denn diesen Speichel brauchst du, um dann den Verdauungsprozess im Mund bereits einzuleiten. Was dieser Werbung natürlich abkommt, ist die zweite Komponente unserer Wahrnehmung, unserer Sinneswahrnehmung, nämlich das Riechen. Aber wir alle haben diesen Geruch von Omas Essen am Sonntag, wenn wir sie besuchen, im Kopf. Wie fantastisch ein Essen riechen kann, wie wunderbar ein Essen riechen kann oder wenn du in einem Mehrfamilienhaus lebst, wie toll so ein Hausflur riechen kann, wenn in einer Wohnung in deinem Haus gekocht wird und welche Wahrnehmung du dann hast und auch da, wie appetitanregend das Ganze sein kann, ist einfach unfassbar und unwahrscheinlich und das nimmt man auch ganz oft nur unterbewusst wahr, aber auch der Geruch eines Essens trägt natürlich dazu bei, Appetit auf die Mahlzeit zu machen und auch das Riechen, der Geruchssinn, ist logischerweise ein Teil des bewussten Essens. Und dann kommen wir zum Thema Kauen. Also wir haben ein Essen gesehen, es sieht appetitlich aus, wir riechen es, es riecht wunderbar, es riecht wohlig, es riecht so, als dass wir sagen, ja, auf diese Speise habe ich Appetit. Und dann geht's eigentlich los. Also wir schieben uns den Löffel oder die Gabel in den Mund und was passiert dann? Wir fühlen erstmal, also wir mundfühlen. Und zwar die Frage, ist das Ganze heiß oder kalt? Welche Konsistenz hat denn mein Essen? Also ist es was Flüssiges? Ist es eine Suppe? Ist es was relativ Festes? Ist es eine Brotkrume beispielsweise, die ja fast schon hart ist? Die Brotkrume von einem hoffentlich sehr saftigen Brot, wo darauf dann hin dann ein saftiger Teig folgt. Ist es Pasta, die al dente ist oder ist es verkochte Pasta? Also auch das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt eines 360-Grad-Blickes auf das Essen. Ich kann Nudeln, die verkocht wurden, einfach nicht brauchen. Und wenn du schon mal in den Genuss eines Fit und Fröhlich Caterings gekommen bist, dann findest du auch da meine Philosophie des Nudelkochens wieder. Denn Wir kochen Nudeln ausschließlich wirklich sehr al dente, weil meistens ziehen die halt einfach noch ein bisschen nach. Und die sind im Zweifel eher ein bisschen zu hart als zu weich. Einfach weil ich selber persönlich, und du weißt, nichts, was ich nicht essen würde oder so nicht essen würde, landet auf einem Fit und Fröhlich Buffet. Das ist meine Philosophie und der möchte ich 100% nachgehen. Und das fängt beim Nudelnkochen an. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist die Konsistenz von so einer Nudel? Und wenn die einfach zu weich ist, ist das schon ein nicht so geiles Erlebnis. Und dann natürlich die letzte Komponente, wie schmeckt das Ganze? Also welche Aromen schmecke ich? Schmecke ich Gewürze heraus? Bin ich jemand, der, wie ich beispielsweise, auch sehr salzig ist? Schmecke ich eine Säure? Schmecke ich gewisse Noten heraus? Schmecke ich Süße? Wenn ich mal eine ganze Zeit lang auf Zucker verzichtet habe und dann anschließend wieder einen Apfel esse, dann nehme ich den Apfel doch sehr, sehr viel süßer wahr als zuvor. Und das sind alles ganz, ganz wichtige Komponenten bei der Frage, wie kann ich achtsam essen und wie nehme ich meine Nahrung achtsam auf, damit, damit ich einfach diesen, ich hatte es jetzt schon gesagt, 360-Grad-Blick auf mein Essen habe und damit ich diese Wahrnehmungen, die das Essen gesamtheitlich mit sich bringt, einfach haben kann und erfahren kann. Und das Ganze hängt auch sehr stark damit zusammen, und jetzt komme ich zu meinem zweiten großen und wesentlichen Punkt, mit dem Hunger- und Sättigungsgefühl. Denn je intensiver wir das Essen kauen, also wahrnehmen und auch schmecken und uns Zeit lassen, desto besser ist es zum einen für unsere Verdauung, denn ich hatte schon gesagt, ganz, ganz viel Verdauungsarbeit wird bereits im Mund gemacht. Also die Kohlenhydratverdauung beginnt im Mund. Da sind diverse Enzyme aktiv, die die Aufspaltung unserer Kohlenhydrate vornehmen. Das beste Beispiel dafür ist immer dieses Stück Brot, das du in den Mund schiebst und einfach da behältst und dann merkst durch die Arbeit der Enzyme, dass das Brot am Ende richtig, richtig süß schmeckt, weil die Stärke und die langkettigen Kohlenhydrate einfach in Zucker umgewandelt werden. Kannst du gerne mal probieren, wenn du mir nicht glaubst. Funktioniert richtig gut. Und da wird schon einfach deutlichst, dass Verdauung im Mund beginnt und dass dieses lange Kauen einen extrem wichtigen Teil in der ganzen Verdauungskette ausmacht. Und deshalb wird allgemein empfohlen, dass man jeden Bissen 20 bis 30 Mal kauen sollte, bevor man ihn herunterschluckt. Jetzt kannst du dich selber mal beim nächsten Essen überprüfen, ob das bei dir auch so der Fall ist oder ob du eher zum Team Schlingen neigst, was dann definitiv auch wieder eine Auswirkung haben könnte auf deine gesamte Verdauung. Also Stichwort Völlegefühl natürlich, Stichwort Blähungen, Stichwort Durchfälle oder Verstopfungen und oder solche Themen. Und das Ganze beginnt, wie gesagt, bereits beim Kauen und im Mund. Und dann ist der zweite ganz, ganz wichtige Punkt, warum man sich auch beim Kauen so extrem, also viele empfinden es als extrem, das ist ja immer die Frage, was ist normal und was ist extrem. Eigentlich ist es Extreme, dieses schnelle, hastige Essen und das Schlingen. Warum man sich so extrem viel Zeit lassen sollte beim Kauen und beim Essen, das ist das Einsetzen des Hungergefühls. Es ist erwiesenermaßen so, dass das Hungergefühl, also das Hungersignal bzw. das Signal deines Magens hin zu deinem Hirn die Meldung, hey, pass auf, ich bin eigentlich satt oder der Magen ist voll, circa 20 Minuten dauert. Das bedeutet, wenn du dir nicht mindestens 20 Minuten fürs Essen Zeit lässt, dann kann es im schlimmsten Fall sein, dass du dich die ersten 20 Minuten deines Essens total überisst und dann nach 20, 25, 30 Minuten feststellst, oh Scheiße, das war viel zu viel und mir geht's im Anschluss gar nicht gut. Und das willst du natürlich vermeiden und auch das kannst du vermeiden, indem du dieses Thema Kauen, Zeit lassen, Besteck mal kurz weglegen. Oder ich kann dir da meinen Trick verraten, wie ich darauf achte, sehr lange zu kauen. Ich komme da gleich auch noch auf das Thema Ablenkungen zu sprechen. Ich lebe ja alleine und ich lese ganz häufig beim Essen. Das ist jetzt auch nicht das, was ich absolut empfehlen würde, aber für mich funktioniert das einfach super, super gut aus folgendem Grund. Ich nehme mir Absätze aus meinem Artikel, den ich da lese. Also manchmal ist es wissenschaftliche Arbeit, manchmal ist es ein Buch, manchmal sind es irgendwelche Newsletter, die ich bekomme, keine Ahnung. Die nehme ich mir vor zum Lesen und versuche einen Abschnitt lang zu kauen. Also ich kaue dann quasi von Abschnitt zu Abschnitt. Das funktioniert bei manchen Büchern besser und bei manchen schlechter, je nach Schreibstil natürlich. Aber in vielen Fällen funktioniert das super, super gut. Also wenn du auch alleine lebst und relativ häufig alleine isst, dann schau doch mal, ob du irgendwie was Cooles hast zum Lesen, was dich packt und was dich nicht zu sehr ablenkt oder zu sehr mental einnimmt, sodass du dich auf dein Essen nicht mehr konzentrieren kannst. Und kaue dann Abschnitt für Abschnitt. Mir hilft es super gut, mir die gewisse Zeit fürs Essen einzuräumen. Und das, wie ich das Ganze handhabe. Und so kommst du dann sicherlich auf deine Minimum 20 Minuten, in denen du ganz ausführlich und achtsam und mit allen Sinnen dein Essen genießen kannst. Jetzt hatte ich gerade schon von Ablenkung gesprochen. Sicherlich könnte man jetzt argumentieren, so ein Buch ist doch aber auch Ablenkung. Ich finde, das ist immer eine Frage davon, wie du es umsetzt und wie du es angehst. Wie gesagt, das sind jetzt keine hochwissenschaftlichen Bücher. Das ist was, was ich irgendwie so nebenbei einfach essen, konsumieren kann, ohne dabei das Essen negativ zu beeinflussen oder dass es dafür sorgt, dass ich mich nicht auf mein Essen konzentrieren kann. Und ja, dann gibt es natürlich auch die Achtsamkeitskiller und wir alle wissen, was dazugehört. Natürlich im beruflichen Kontext der Rechner oder das Laptop, ganz, ganz klar. Also es ist einfach so, viele Kolleginnen und Kollegen essen ihr Essen, ihre Mittagspause, ihr Lunch nach wie vor am Rechner, in einem Call, in einem Meeting. Macht es nicht. Also versuch wenigstens, wenn du schon irgendwie gerade gar keine Zeit hast, von deinem Rechner wegzugehen und von deinem Arbeitsplatz wegzugehen, um wenigstens mal einen Tapetenwechsel zu haben. Und dann können wir ja immer noch schauen, müssen es irgendwie eine halbe Stunde sein oder kannst du da nicht noch cutten oder keine Ahnung. Aber geh von deinem Rechner weg. Genauso wie die Bitte, leg dein Handy zur Seite. Auch das, wenn du da nebenher E-Mails checkst, wenn du irgendwie in Instagram rumsurfst, all das sind Killer für die Achtsamkeit und für die Auseinandersetzung von dir mit deinem Essen. Die zweite große Ablenkung neben dem Rechner und dann haben wir natürlich auch den Klassiker Essen vor dem Fernsehen. Auch das super schwierig und ich habe das als Kind zum Beispiel schon vorgelebt bekommen. Ich kann dich dann nur dazu ermutigen, selber mit gutem Vorbild voranzugehen und zu schauen, dass am Esstisch gegessen wird, dass wenn du in einem Mehrpersonenhaushalt lebst, dass du interagierst mit deinen Mitbewohnern, mit deinen Kindern, deinem Ehemann, deiner Ehefrau. Nutzt das Essen als gemeinsame Zeit und hey, unterhaltet euch doch mal über das Essen. Also fragt euch doch mal gegenseitig, hey, was schmeckt dir? Weil das ist dann auch Wertschätzung für denjenigen oder diejenige, die das Essen zubereitet hat. Wenn ich mich mit unseren Kundinnen am Buffet unterhalte und die mir widerspiegeln, hey, hast du da irgendwie das und das Gewürz reingemacht, dann freut mich das ungemein, weil ich sehe, da beschäftigt sich jemand mit dem, was ich produziert und hergestellt habe und nimmt sich die Zeit, das zu reflektieren und achtsam zu sein und zu schauen, hey, was könnte sich der Koch oder die Köchin eigentlich dabei gedacht haben? Diskutiert das doch mal am Essenstisch. Das schult dann die Wahrnehmung und die Achtsamkeit und ist eine extreme Wertschätzung für, ja, wie gesagt, die Person, die das Essen für euch gemeinschaftlich zubereitet hat. Und das wäre mein Tipp und meine Alternative zum Wir essen vor dem Fernsehen. Und dann muss man auch ganz klar sagen, was ich absolut kritisch sehe oder sehr negativ einordne, ist heute leider unsere Snackkultur. Also die Frage, muss es eigentlich jedes Essen to go geben, auf die Hand? Muss es ein Brötchen beim Bäcker sein, das ich von A nach B schnell verschlinge? Muss es Essen in der Bahn sein? Klar, vielleicht geht es manchmal nicht anders, aber muss oder sollte das Essen nicht eigenständiger Teil deines Alltags sein? Und Snacks und diese ständige Snackkultur gehören in meinen Augen aus ganz, ganz vielen Gründen, aber unter anderem deshalb, weil sie einfach eine Fokussierung auf das Essen gar nicht zulassen, nicht mit dazu. Also wenn du dich jetzt mal fragst, wann hast du das letzte Mal on the go gegessen, also Schälchenpommes, eine Bratwurst, das sind ja so die klassischen Snacks, mal kurz 400 Kalorien zwischendurch raufgeschaufelt, ist einfach nicht cool, ist in aller Regel auch nie was Sättigendes, ist nie was Nährstoffreiches und nährt weder die physischen Bedürfnisse als auch die psychischen Bedürfnisse, auch wenn du das in dem Moment vielleicht meinen magst. Also, fassen wir zusammen die Achtsamkeitskiller und die Sachen, die du beim Essen sicherlich vermeiden solltest: Telefon, Handy, TV, Laptop oder Rechner oder halt eben das Snacken on the go. Und dann, glaube ich, kann man sich schon auch, und da komme ich fast schon zum Ende dieser Episode, die Frage fragen oder vor Augen halten, wie dankbar wir eigentlich für all das sein können, was wir im Supermarkt vorfinden. Also wir sind ja in einem Schlaraffenland des Essens. Uns fehlt es an gar nichts. Und das ist, also Lebensmittel sind ja ein Wunder der Natur. Überleg dir mal, aus einem Samen, ein bisschen Luft, Sonne und Wasser entsteht ein Lebensmittel, das wir konsumieren können und das wir zubereiten können auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Ganz versierte Köche im Spitzenbereich auf die abgefahrensten Art und Weisen. Und die machen uns nicht nur, die erfüllen nicht nur unsere physischen Grundbedürfnisse, also Hungerstillen, sondern die machen uns auch unfassbar viel Spaß oder können uns unfassbar viel Spaß machen. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gerne isst, eine sehr, sehr hohe. Und auch das, finde ich, sollte man immer berücksichtigen bei der Nahrungsaufnahme, also ein Stück weit Dankbarkeit zu zeigen für das, was die Lebensmittel eigentlich bedeuten. Und Dankbarkeit, habe ich mal irgendwo gelesen und ich behalte das mir immer bei, Dankbarkeit ist das Gegenteil von Angst. Also du kannst nicht Dankbarkeit empfinden und gleichzeitig Angst. Und ich finde Dankbarkeit ein ganz, ganz mächtiges Gefühl. Und dankbar bin ich für jede Mahlzeit, die ich zu mir nehmen darf. Und deshalb predige ich an dieser Stelle auch Dankbarkeit für jede Mahlzeit, die wir zu uns nehmen dürfen, denn in ganz, ganz vielen Teilen der Welt, das brauche ich dir nicht erzählen, ist es einfach keine Selbstverständlichkeit, ausreichend Essen zu haben. Wir haben dieses Privileg und dafür dürfen wir auch etwas Demut zeigen und Dankbarkeit gegenüber den Lebensmitteln, die wir haben. Und dann ist es natürlich auch immer ein Energiespender und Mittel zur Gesunderhaltung, das Thema Essen, Ernährung. Und dann dürfen wir das Ganze auch, wie gesagt, mit der kleinen Portion Demut und Dankbarkeit reuelos genießen, wenn es jetzt nicht immer Junkfood ist. Ich finde, man darf sich, und das ist jetzt auch, das sind jetzt die letzten Worte zur heutigen Podcast-Folge, man darf sich immer auch das Warum vor Augen halten und deshalb habe ich an das Ende meiner Präsentation für diesen Gesundheitstag das Warum nochmal hinten an und ganz kurz zusammengefasst. Ich hatte es ja schon an ganz, ganz vielen Punkten ausgeführt. Warum sollten wir uns mehr Zeit für unser Essen nehmen? Warum sollten wir achtsames Essen eigentlich praktizieren? Warum sollten wir Essen mit all unseren Sinnen erfahren? Das ist in meinen Augen definitiv auch diese kleinen Ruhephasen und Ruhepolen und Ruheinseln unter dem Tag, denn ja, wir sind alle gestresst, wir leben in einer schnelllebigen Zeit, wir sind überall erreichbar. Und wenn wir es schaffen, uns diese 20, 25, 30 Minuten zwei, dreimal am Tag freizuschaufeln, um unser Essen wirklich ausgiebig zu genießen, dann bringt uns das runter, dann reduziert es Stress, dann kann es uns glücklich machen, wenn wir nahrhaftes und gesundes Essen auf dem Teller haben. Denn das ist ja die nächste Verbindung. Die Gesundheit des Darmes und die Gesundheit deiner Psyche hängt ganz, ganz eng und spannend zusammen. Ich hatte das in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal gesagt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das nächste Warum: bessere Verdauung. Wenn du Probleme mit deiner Verdauung hast, dann fang doch mal an, nicht nur das Was deines Essens zu hinterfragen, sondern auch das Wie. Also die Frage, wie nehme ich das Essen zu mir? Und könnte das nicht vielleicht der Grund meiner Darmbeschwerden sein? Hatte schon gesagt, Völlegefühl, Durchfälle, aber auch Verstopfungen beispielsweise können alles daher rühren. Ein bewusstes Sättigungsgefühl ist das nächste Warum, weshalb du dir das Thema achtsames Essen vielleicht mal auf die Fahnen schreiben solltest. Und damit natürlich auch einhergehend eine nachhaltige Gewichtskontrolle. Also wenn ich mich ständig überesse, ist eine Gewichtskontrolle natürlich schwierig, beziehungsweise ist es doch nur logisch, dass ich vielleicht zunehme, wo ich gar nicht zunehmen möchte und wo ich mein Gewicht eigentlich halten oder reduzieren möchte, wenn ich mich ständig überesse, weil ich zu schnell esse, weil ich mir nicht Zeit nehme für mein Essen, weil ich nicht aufmerksam bin beim Essen, also weil ich nicht im Hier und Jetzt bin bei der Aufnahme meiner Nahrung. Dann passiert es natürlich sehr schnell und sehr häufig, dass man sich einfach überisst. Auch das wollen wir vermeiden, auch das wollen wir nicht. Und auch deshalb der Rat, nimm dir Zeit für deine Mahlzeiten, sei achtsam, sei mindful, also das ist ja die englische Übersetzung, mindful eating, achtsames Essen. Wie ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es um das Thema Ernährung geht. Jo, damit sind wir am Ende dieser heutigen Podcast-Folge angekommen. Herzlichen Dank auch heute fürs Zuhören in dieser 120. Folge des Aus dem FF-Podcast. Hey, wenn du von Anfang an mit dabei warst, dann freut's mich unfassbar, wenn du mir mal eine kurze Nachricht schreibst und mir sagst, hey, ich gehöre zur Zuhörerin der allerersten Stunde. Wenn du gerade erst eingestiegen bist, dann ist die Nachricht auch eine gute, denn dann hast du 119 andere Folgen über gesunde Ernährung, über Fitness, über die allererste Folge war über Ziele, über die wir gesprochen haben. Also Ziele, wie definieren wir sie, wie setzen wir sie um, beziehungsweise wie kommen wir ins Tun, um unsere Ziele auch zu erreichen. Und eine der darauffolgenden Folgen, also 5, 6, 7 so in dem Bereich, also ganz, ganz vorne, war dann zum Thema, was ist, wenn ich meine Ziele nicht erreiche, wie gehe ich denn damit um? Also auch das ist ja eine wichtige Frage, wenn man sich Ziele definiert, die Frage zu stellen, was passiert, wenn ich sie nicht erreiche. Also das sind die Themen des Aus dem FF-Podcast. Ich finde es mega cool, dass du noch mit dabei bist, gemeinsam mit einer dreistelligen Zahl regelmäßig an Zuhörerinnen, die diesen Podcast hören. Und wenn ich mir jedes Mal vorstelle, ich sitze hier am Montagabend und spreche zu hunderten Leuten, dann ist es schon was mich auch sehr demütig werden lässt und weshalb ich mich herzlich bei dir für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit bedanke. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Bleib gesund und munter, fit und fröhlich. Tschüss und ciao, dein Tim. Riding down your block with that thing, 'bout to let it go.